Die Saarfrage. Verstehen, was im Land zählt. Wer verstehen will, was in einem Land zählt, der muss sich auch mit der dunklen Seite der Macht auseinandersetzen. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von der Saarfrage mit mir, dem Esel zuerst, und Jorgo Chatzimarkakis. Lieber Jorgo, herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung.
Die dunkle Seite der Macht ist ja gerne gleichgesetzt mit dem Begriff des Lobbyismus. Und wenn man so will, bist du ja einer der Cheflobbyisten des Wasserstoffs, also gehörst jetzt zu der dunklen Seite der Macht und gehst denen auf den Keks, der du früher warst.
Ja, so wie alle Gewerkschaften dieser dunklen Seite angehören und die NGOs und die Stiftungen, also alle, die Interessen vertreten, sind Lobbyisten. Selbst Parteien vertreten Interessen, die manchmal sich dem Volk nicht erschließen, sondern eher mit persönlichen Karrieren zu tun, sind auch Lobbyisten. Also, das Wort Lobby kommt ja historisch gesehen aus dem amerikanischen Kontext, wo in einer Lobby bestimmte Interessenvertreter mit den Politikern, die Entscheidungen getroffen haben, sprachen. Heute müsste man den Begriff eigentlich auf alle anwenden oder abschaffen. Ich habe für meinen Teil, nachdem ich 2014 aus dem Europäischen Parlament ausgeschieden bin, war dann Ehrenbotschafter für Griechenland in der für Griechenland dunklen und für Europa dunklen Phase der Finanzkrise. Und mir wurde dann angeboten, einen Sektor komplett neu aufzubauen. Den Wasserstoffsektor gab es ja zu dem Zeitpunkt Ende 2015 gar nicht. Ich bin also seit Januar 2016 erst der Generalsekretär, heute nennt sich das CEO, weil es ein kleines Unternehmen geworden ist, des Europäischen Wasserstoffverbandes, der heißt Hydrogen Europe. Und insofern sehe ich mich eher als denjenigen, der einen Sektor komplett aufgebaut hat. Im Übrigen mit sehr vielen NGOs, Stiftungen zusammen. Und insofern ist das Wort Lobbyismus eigentlich ein schwieriges, weil nicht mehr zutreffendes Wort. Heute wird man das auch gar nicht mehr so benutzen. Natürlich gibt es das Lobbyregister, aber ich sehe mich eher als Sektorgestalter, als jemand, der reine Interessen vertritt.
Du beschreibst Lobbyismus als einen notwendigen Teil der Demokratie. Für andere ist es ein Synonym für Korruption.
Ja, die anderen würde ich gerne mal fragen. Haben Sie sich schon mal in die Schuhe eines Abgeordneten, eines Ministers begeben, der jeden Tag, insbesondere bei Ministern, sehr viele Entscheidungen treffen muss über Sektoren, von denen er gar keine Ahnung hat, noch nie was von gehört? Aber der soll jetzt allmächtig und allwissend sein. Naja, zur Not, im Zweifel kann er ja seine Beamten fragen. Wie viele Beamte hat er da sitzen? Wie viel wissen die übers Bäckerhandwerk? Wie viel wissen die über die Nöte einer Lehrerin an einer Grundschule? Wie viel wissen die über den Stahlkocher? Wie viel wissen die über die Nöte eines Vorsitzenden, einer Gewerkschaft? All das können die nicht wissen. Die brauchen also Informationen aus erster Hand. Und das ist die Aufgabe der Interessenvertreter, dass sie ihre Verbände, ihre Sektion, das, was sie beruflich vertreten, indem sie das aus erster Hand nun mal darstellen. Wie stellen sich denn diese ganzen Kritiker das vor, wie so eine Demokratie funktionieren soll? Soll dann gelost werden über den richtigen Weg? Soll dann auf gut Glück dem Politiker das überlassen werden? Also für mich stellt sich in einer Demokratie wirklich die Frage, wie gehen wir mit Wissen, mit Erfahrung aus dem jeweiligen Sektor um? Das kann man alles besser und transparenter organisieren, aber solange es transparent ist, gibt es nichts, aber auch gar nichts daran zu kritisieren.
Aber Lobbyisten, das sind doch diejenigen, die demokratisch gewählte Politiker mit Geld und Essenseinladungen und Einfluss weichklopfen.
Habe ich noch nie gemacht. Also mein größter Erfolg war es in der Tat, Politikern einfach ein Auto zu zeigen. Sie 10 Minuten lang mit dem Auto fahren zu lassen. Danach waren sie plötzlich total begeistert über diese Technologie. Mehr habe ich nicht gemacht. Im Gegenteil, in den allermeisten Fällen weigern sich sogar Journalisten, Politiker, dass man das Essen bezahlt. Das hat sich alles komplett geändert. Diese Ideen, der böse Lobbyist kommt mit einem Geldkoffer ins Büro des Abgeordneten, möglichst mit Bargeld, und übergibt ihm das. Das ist ja alles Blödsinn. Mir ist Folgendes passiert. Mich rief ein sehr wichtiger Abgeordneter des Europäischen Parlaments an, Berichterstatter, also Chefunterhändler für die für mich zentrale Frage, erneuerbare Energiengesetz. Und er sagte, warum rufst du mich nicht an? Wo bist du? Es kann doch nicht sein, dass ich hier der Berichterstatter bin für das erneuerbare Energiengesetz und du meldest dich nicht. Was ist hier los? Was ich damit sagen will, ist, es hat sich fast umgekehrt. Die politischen Entscheidungsträger sind heute stärker denn je von einer rasant sich verändernden Welt und ihren Informationen abhängig. Sie brauchen Informationen aus dieser Welt und das ist mein Job. Ich muss die neueste, die frischeste Information bereithalten. Und insofern bin ich Teil dieser Demokratie. Wir wollen keine Demokratie, in der Menschen die Entscheidungen treffen, ohne Ahnung sind. Und diese Entscheidung auch gegen die Interessen der eigenen Wirtschaft, der eigenen Arbeitnehmer, der eigenen Kirchgänger, der eigenen Menschen treffen. Das geht nicht. Und deswegen müssen diese Menschen vertreten sein.
Ich kann das, was du beschreibst, ja in der Tat gut nachvollziehen. Zu meiner Zeit als Regierungssprecher war ich mal mit einer Journalistin des Saarländischen Rundfunks zum Kaffee verabredet. Das war genau ein Kaffee, den ich bezahlen wollte. Das hat sie nicht zugelassen, weil das könnte ja Compliance-Probleme verursachen. Ich erinnere mich noch auch ganz gut an Korruptionsrichtlinien für die Landesverwaltung. Der Richtwert sollte damals auf 0 Euro gesetzt werden. Sprich, man darf noch nicht mal einen Kugelschreiber annehmen als Bediensteter des Landes. Wo endet denn eine legitime Interessenvertretung und wo beginnt denn für dich die Käuflichkeit?
Also zunächst einmal geht es ja auch um die Art und Weise, wie man mit bestimmten Interessenvertretern umgeht. Einige sind heilig gesprochen, obwohl sie massiven, auch negativen Einfluss haben. Ich möchte gleich auch an einem konkreten Beispiel deutlich machen. Und andere werden verteufelt, obwohl sie sich sehr stark zurückhalten und an alle Transparenzregeln halten. Also Käuflichkeit beginnt natürlich da, wo ein Abgeordneter sagt, ja, wenn du das und das für mich machst, oder ein Minister, dann würde ich jenen Weg gehen. Das ist aber sowas von fern der Realität. Sowas gab es vielleicht in den 60er Jahren. Vielleicht gab es das auch kurz nach der Deutschen Einheit nochmal, ja, als da auch Unwissende in Parlamente gespült wurden, die einfach aus der nicht demokratischen Gesellschaft, ich sage das ganz offen, wie es ist, weil ich es erlebt habe, in ein Bonner Parlament gespült wurden und nicht wussten, wie die Regeln sind, wie man damit umgehen muss. Und da gab es sowas vielleicht. Aber heute muss man da schon arg lang suchen. Und glücklicherweise, und da bin ich auch vielen Nicht-Regierungsorganisationen und Stiftungen, die man arg kritisieren kann, aber hier bin ich Ihnen dankbar, die Transparenzregister, die wir haben, sind sehr gut. Das heißt, und ich kenne das aus Brüssel, Berlin und auch Saarbrücken haben da nachgezogen, man muss sich melden. Wenn man ein Interessenvertreter ist, muss man sich eintragen. Man bekommt sozusagen einen Code. Und jedes Mal, wenn man ein Gespräch führt mit einem Politiker, mit einer Politikerin, sagt man das auch. Das wird ja auch registriert. Es ist dann wiederum Aufgabe dieser Politikerin, des Politikers, darüber auch Buch zu führen. Also wenn ein Europaabgeordneter das macht, muss er darüber buchen.
Herzlichen Glückwunsch. Ne? Also ist das ein weiterer Schritt in der Bürokratie? Ne? Oder ist das ein Feigenblatt oder funktioniert das System wirklich?
Also es ist Bürokratie, klar. Aber hier muss man mal sagen, wenn wir Transparenz wollen, müssen wir diesen Weg gehen. Wir müssen diesen anstrengenden Weg, ich habe mich mit dem und dem und dem getroffen, gehen. Das ist in Ordnung. Und ich kann damit auch sehr, sehr gut leben. Wenn ein Abgeordneter einen Bericht schreibt über wie er sein Gesetz angeht und seine Mehrheiten bekommt, dann steht am Ende auch immer, mit wem er sich getroffen hat. Ich finde das auch wichtig. Wer hat eigentlich diese Informationen, die in dieser Haltung des Parlaments im Gesetz nun mal verankert sind, wer hat darauf Einfluss genommen? Alles gut. Ich kritisiere diese zusätzliche Bürokratie nicht, weil ich die zusätzliche Transparenz nun mal hier sehe. Ich stelle aber andersherum mal die Frage, warum werden diejenigen geschützt, die offene Information, wo eigentlich Geld herkommt für verschiedene Stiftungen, in Europa kenne ich mich etwas mehr aus, warum werden die geschützt, gerade von Fraktionen, die nach Transparenz rufen? Weil es vermeintlich gute Lobbyisten sind, heilige Lobbyisten. Ich spreche hier von der Europäischen Klimastiftung, ich spreche von dem sogenannten Think Tank, mittlerweile bezeichnen sie sich als regierungsnahe Think Tank, Agora-Energiewende und Agora-Mobilitätswende. Das ist ein brutaler Lobbyshop, die aber über ein verschachteltes System, wo denn die Gelder herkommen, meistens kommen sie aus den USA, aber nicht nur, wo sie das tatsächlich verschleiern. Ich habe...
Sorry, wenn ich dir ins Wort falle, Jörg.
Gerne.
Das heißt ja, wenn wir alle diese, ich nenne es jetzt mal Hinterzimmer-Deals offenlegen, dann müssten wir ja alle noch mehr erschrecken und noch mehr weiter wegrutschen von der Demokratie und noch politikverdrossener werden, als es ohnehin schon der Fall ist.
Ich bin in der Tat, was zum Beispiel das Thema Dieselskandal angeht, um das mal als Beispiel zu nehmen, extrem politikverdrossen. Ich bin extrem politikverdrossen, weil ich weiß, wo eben die ersten Anschuldigungen herkamen. Die kamen, das hat alles mit diesem Umfeld, mit diesem kaskadenförmigen Netz von Interessenvertretern zu tun. Ich möchte ja auch die Deutsche Umwelthilfe nicht ausnehmen, die sich nachweislich auch bezahlen lässt für solche Dinge, für solche Klagen, für solche Anschuldigungen, die ja hier direkt mit dahinter stecken. Ich sage das auch deswegen, weil wir jetzt im Moment einen Trend erleben, zur Abkehr vom Verbrennerverbot. Aber wenn man sich anguckt, wie das Verbrennerverbot zustande gekommen ist, das ist zustande gekommen über den massiven Einfluss dieser NGOs, dieser sogenannten Thinktanks, also Denkfabriken, die tatsächlich dazu geführt haben, und mich das mal wirklich auf die Spitze treiben, dass der reichste Mann der Welt entstanden ist. Elon Musk und sein Tesla ist nichts anderes als das Produkt einer brutalen und verschleierten Lobbyarbeit, die aber immer noch in Deutschland sich geriert als heilig. Und nein, das sind die Richtigen. Der Mann, der das aufgedeckt hat in Deutschland, ein Journalist bei der Zeit, möchte jetzt auch ihn in Ruhe lassen, möchte nicht seinen Namen nennen, aber er hat die Story, wo denn das Geld herkommt. Den Namen kann man sagen, Hal Harvey, kann jeder nachschauen, H-A-L und dann Harvey mit V-E-Y. Dieser Mann hatte eine gute Idee. Er hat in Kalifornien ansässig den sehr reichen Amerikanern gesagt, ihr habt sehr viel Aufwendung für Steuern, weil ihr so reich seid. Ich hätte da eine Möglichkeit, wie ihr die Steuern minimiert. Wenn ihr nämlich Geld an Stiftungen, an NGOs gebt, die sich zum Beispiel dem Klimaschutz verschreiben, dann minimiert ihr die Steuerlast. Und gleichzeitig würde ich mit diesem Geld eine Kampagne machen für bestimmte Technologien, nämlich Batterien in Autos, nämlich Wärmepumpen und Solarpaneele. Und wenn ihr dann an die Börse geht und euer Geld, was ihr spart, in Aktien anlegt, dann werdet ihr doppelt Gewinn machen. Weniger Steuern bezahlen und noch. So, wir schauen uns an, was Elon Musk daraus gemacht hat. Elon Musk hat mit einer Technologie die, ich sag mal, auf den Straßen sichtbar, aber eben nicht so sichtbar ist wie alle anderen deutschen Automobilmarken, eine höhere Marktkapitalisierung erreicht als deutsche Automarken zusammen mit viel weniger Autos. Wie hat er das geschafft? Für sowas braucht man ein Businessmodell. Das Businessmodell war, dass all diejenigen, die Verbrennerautos bauen in Europa, für vier Verbrenner, für vier Autos mit Verbrennermotor müssten sie ein Auto nachweisen, das sie selber bauen mit Batterie. Da sie das nicht haben, müssen sie Kredite, sogenannte Superkredite, an jemanden geben, der das baut. Das war Elon Musk. Und Elon Musk hat in den zurückliegenden Jahren 5 Milliarden Euro von seinen Wettbewerbern bekommen über diese sogenannten Superkredite. Wie kamen die Superkredite ins Gesetz? Über die Stiftungen T&E, Transport and Environment, über die Agora Verkehrswende, über die Europäische Klimastiftung. All die Stiftungen, NGOs, haben Gelder aus den USA benutzt, um eine brutale Kampagne gegen den Verbrenner und für dieses Gesetz, das Pro-Tesla-Gesetz, zu machen. Und wir sehen, wo es geendet ist. Es ist geendet in einer Reichmachung, in einer Schaffung eines Milliardärs, der übrigens sein Geld nicht über SpaceX bekommt, nicht über Twitter bekommt. Das kostet ihn Geld. Ja, da braucht er noch lange, bis er da Geld holt. Er hat sein Geld wahrlich über Tesla bekommen. Von uns Vollidioten Europäern, die sich über ein verschleiertes System von diesen Gruppen haben in eine Gesetzeslage bringen lassen, die uns jetzt zutiefst schadet. Redet da einer drüber? Nein. Stattdessen reden alle über die dunkle Seite der Macht. Das ist die dunkle Seite der Klimaschutzlobby, die letztendlich Elon Musk reich gemacht hat mit all den, heute schämen sie sich dafür, heute sind sie verwirrt, aber es war alles mit Ansage. Man braucht doch nur zu schauen, mit wem hat Elon Musk zu tun, mit Peter Thiel, mit Andreessen, das sind alles Leute, die auch einer bestimmten Ideologie anhängen, das wusste man alles vorher. Aber nein, es war tabu, diese NGOs anzugreifen. Ich komme zurück zu diesem Zeitjournalisten, der das aufgedeckt hat, der kam aufgeregt zu seinem Chefredakteur mit dieser Story. Ich hab rausgefunden, wo das ganze Geld für Elon Musk herkommt. Und dann wurde ihm gesagt, kommt nicht ins Blatt vom Chefredakteur. Name spielt jetzt keine Rolle. Kommt nicht ins Blatt, das sind die guten Lobbyisten. Und das ist unsere Stimmung in Deutschland und auch in Europa. Es gibt die guten Lobbyisten und die bösen Lobbyisten. Mittlerweile arbeitet der junge Mann bei einem anderen deutschen Blatt, hat die Story nochmal weiter weitergesponnen. Ich kann allen nur empfehlen, mal zu gucken, wer Hal Harvey ist. Und nach dem Zeitartikel der reichste Klimaschützer der Welt, sich das mal anzuschauen. Sehr gut aufgearbeitet. Und das ist die Wahrheit über Lobbyismus, wie er denn wirklich ist.
Eine sehr spannende Geschichte und Einblicke hinter die Kulissen, die man nur dann bekommt, wenn man im System drin ist. Wer hat denn dann heutzutage mehr Einfluss auf politische Entscheidungen? Die Lobbyisten oder die Abgeordneten, Minister und wie auch immer sie im politischen System drin sind?
Das hängt immer davon ab, wer in der Bürokratie gerade das Sagen hat. Wir hatten in einer anderen Sequenz, in einem anderen Podcast auch über Europa gesprochen. Ich habe darauf hingewiesen, dass in Europa mittlerweile die Bürokratie eine wesentliche Rolle spielt. Wenn es gelingt, über diese, ich bleib mal bei diesen NGOs, die Bürokratie zu vereinnahmen, dann ist das eine unschlagbare Kombination. Also Lobbyismus, der sich quasi in die Bürokratie reingefräst hat, über das angebliche Label, wir sind die Guten, das ist auch schwer für Abgeordnete, dann dagegen zu gehen. Und wenn sie es tun, werden sie erstmal lange gegeißelt von Journalisten, die ja auch dieser Idee anhängen. Ich beschrieb die Zeit. Wenn es eine Interessenkombination gibt aus guten oder schlechten, vermeintlich guten Lobbyisten und Bürokratie, na dann gute Nacht. Das ist das Problem, weil wir auch zunehmend zu wenig kritischen Journalismus haben. Wir haben Journalismus, der letztendlich, wenn er denn das Richtige herausfindet, nicht bei seiner Chefredaktion landet mit dem Thema. Und das ist ein Phänomen unserer Zeit, dass dieser kritische Journalismus leider auch ausfällt. Übrigens, der Bericht im Europäischen Parlament, die Quellen der Gelder für diese NGOs offen zu legen, ist in der letzten Legislaturperiode gescheitert an den Grünen. Tja, da wundert man sich, dass die Grünen hier komplett gegen Transparenz waren. Mittlerweile ist es so, dass diese Legislaturperiode ein neuer Anlauf versucht wurde und jetzt die Europäische Kommission nachweisen muss, weil sie ja selber auch diese NGOs finanziert. Das ist ja das Interessante, dass das auch offengelegt werden kann. Übrigens haben einige aus der Bürokratie der Europäischen Kommission versucht zu verhindern, dass offengelegt wurde, wie viel Mittel aus Europa in diesen NGOs gelandet sind. Warum? Weil natürlich einige, die in der Bürokratie auf der vermeintlichen Seite der Guten sind, auf Elon Musks Seite in dem Fall ganz klar, weil die nicht wollten, dass bekannt wird, dass NGOs, auf Deutsch nicht Regierungsorganisationen, von der faktischen Regierung Europas bezahlt wurden. Der Wahnsinn. Und meines Erachtens beschäftigt sich in Deutschland viel zu wenig Journalismus damit. Man sollte diese Dinge aufgreifen, diese Dinge auch geißeln. Die Bundesregierung scheint jetzt in die Richtung zu gehen. Wollen wir mal hoffen, dass man das aufklärt. Weil was wir de facto sehen, ist eine komplette Deindustrialisierung unseres Standorts. Diese Tesla-Geschichte, die bislang 5 Milliarden Euro dem Herrn Elon Musk in die Hände gespielt hat und für die nächsten Jahre, das ist ja schon durch Gesetz vereinbart, 8 Milliarden Euro ihm reinspielen wird, womit er natürlich zu Banken gehen kann und sagen kann, guck mal hier, mein Businessmodell ist nicht Auto bauen, sondern, darf ich es mal brutal sagen, Europäer verarschen. Und die Europäer haben sich gesetzlich für dumm verkaufen lassen. Und entsprechend sind wir auf einem absoluten Trip der Deindustrialisierung durch solche Lobby-Einflüsse von außen, die dann auch noch von einigen Fraktionen kaschiert werden sollten. Geht so nicht weiter, muss dringend überarbeitet werden. Glücklicherweise gibt es mittlerweile auch Tendenzen, die dagegen arbeiten.
Man kann ja vom Großen auf das Kleine übertragen und dann auch davon lernen. Also ich will nochmal die Brücke schlagen hin zum Saarland. Wie stark wird denn aus deiner Sicht im Saarland Lobbyarbeit gemacht? Inwiefern haben wir hier denn Lobbyisten? Man kennt sich ja. Braucht es denn hier dann überhaupt die Lobbyisten? Und wären solche Industrien wie Stahl oder Auto überhaupt heute noch denkbar, ohne dass jemand für diese Industriezweige die Stimme erhoben hätte?
Also in den 50er Jahren, als Kohle im Abstieg sich abzeichnet, dass die Kohle absteigt, war jeder froh, dass der damalige Ministerpräsident Ford für das Saarland organisiert hat. Damals war man froh, dass man Arbeitsplätze hat und aufbauen kann oder zumindest sichern kann. Sagen wir mal, sind wir mal ganz ehrlich, wir wären doch heute froh, wenn Interessenvertreter aus Politik kämen und sagen, kannst du dies, lieber Herr Finanzminister, oder jenes, liebe Frau Ministerpräsidentin, für mich machen, damit ich hier angesiedelt werde. Wir wären froh. Wir haben es bei Wolfspeed erlebt und bei S-Volt, dass es nicht geklappt hat, weil bestimmte Voraussetzungen eben nicht da waren. Ich möchte das Ganze mal umdrehen. Solange es transparent ist, bin ich um jeden, der hier anklopft und sagt, ich möchte mein Interesse hier vertreten, möchte hier wirtschaftlich tätig sein, ich möchte Arbeitsplätze schaffen, ich möchte dem Saarland helfen, solange es nicht gegen ethische Standards verstößt oder gegen ökologische Standards, wäre ich doch mit einem Klammerbeutel gepudert, wenn ich das nicht wollte. Ich möchte das. Wo ich aber tatsächlich Nachbesserungsbedarf sehe, auch hier im Saarland, das ist alles, was mit Transparenz zu tun hat. Es muss transparenter sein, es muss offener gelegt werden, wer wie wo mit wem redet. Aber dann ist, wie gesagt, außer man verstößt gegen Ethik und Ökologie, dann sollte wirklich alles erlaubt sein, weil wir in anderen Zeiten leben und uns nicht ständig mit diesen Fragen aus zurückliegenden Jahrhunderten beschäftigen können. Das hat ja Elon Musk ausgenutzt, dass wir so, manche würden es Woke nennen, ja, dass wir so einen woken Zeitgeist haben. Das hat er für sich ausgenutzt, um jetzt dagegen zu gehen. Geht so nicht. Das ist Masochismus. Und deswegen müssen wir davon Abstand nehmen. Also nochmals, hier im Saarland sollen Interessen vertreten werden, aber eben offen.
Ist das die Form von Regulierung, die es für den Lobbyismus bräuchte, um die Demokratie zu stärken statt zu beschädigen? Also stärker in die Richtung zu denken, Transparenz herzustellen, wobei wir uns, glaube ich, auch einig sind, die totale Transparenz, die gibt es nie.
Die wird es nicht geben, aber es muss eben Standards geben. Ja, die Standards habe ich ja aus Brüssel beschrieben. Ich finde das wirklich optimal, wie es da gemacht wird. Betrifft mich mittlerweile auch in Berlin und sollte mich auch im Saarland betreffen. Ich muss also im Transparenzregister eingetragen sein. Und da reicht es nicht, wenn ich in Brüssel eingetragen bin. Ich muss auch hier, müsste auch hier eingetragen sein müssen. Muss aber nicht im Moment. und das wäre gut. Ich treffe mich gerne mit den Entscheidungsträgern hier vor Ort. Ich glaube, das ist auch notwendig. Und in meiner Rolle als Schaffer eines oder Mitgestalter eines Sektors, nämlich des Wasserstoffsektors, glaube ich schon, dass man hier im Saarland eine Menge auch tun kann, möchte mich daran auch beteiligen. Aber es sollte schon irgendwo stehen, dass ich das tue. Und das ist verbesserungsbedürftig. Ich habe überhaupt kein Problem mit, dass irgendwo steht, Schatzi Markakis hat sich mit Redinger getroffen, um Wasserstoffthemen zu besprechen. Das fände ich gut. Und das müssten wir hier noch vielleicht auf den Weg bringen.
Für meine Begriffe ist es ja durchaus auch sowas wie Heuchelei, weil am Ende ja jede Branche, jede NGO, von mir aus auch jede der Kirchen, ihre Lobbyarbeit macht und damit ja auch dafür sorgt, dass die Regierung ein Stück weit realitätsnah bleibt und nicht in die Ferne rückt. Insofern wissen wir, dass Lobbyismus kein Randthema ist, sondern Lobbyismus eher ein Machtfaktor darstellt. Und wenn wir den sauber und richtig für das demokratische System nutzen, dann wird er dem System auch gut tun. Lieber Jorgo, vielen lieben Dank für die spannenden und wertvollen Einblicke.
Sehr gerne.
Das war die Saarfrage. Sie haben Wünsche, Kritik oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns unter info@drico.media. Bewerten Sie uns gerne, empfehlen Sie uns gerne weiter, denn dann haben wir die Möglichkeit, die Saarfrage auch mit vielen anderen zu diskutieren. Und wir tun dies alles im Sinne unseres Landes.